Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Weihnachten ist nicht nur die Zeit von den Gützli, dem Glühwein und den Gritti-Benzen, sondern auch die Zeit von den Geschenken. Und es ist auch die Zeit, wo die Briefkästen gefüllt sind mit Spendekärtchen für einen guten Zweck. Kurz zusammengefasst, die Weihnachtszeit ist die Spendezeit. Und um die Empfänger von den Hilfsgeldern und Spenden geht es heute. Die sogenannten NGOs oder ausgesprochen Nichtregierungsorganisationen. Regelmässig wird Kritik laut an der internationalen Hilfe. Sie sind ein Millionengeschäft, sie schaffen Abhängigkeiten, sie verschleiern die politische Verantwortung und die Spenden kommen gar nie bei den Bedürftigen an. Doch was ist an dieser Kritik dran? Genau über das wollen wir in dieser Folge Nebelspalterinnen reden. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und mir direkt aus Zürich zugeschaltet ist Camillote.
Hoi Maria.
Hoi Cami. Die Entwicklungshilfe ist ja auch gerade kürzlich bei der Budgetdebatte im Parlament ein Thema gewesen. Cami, um was ist es da gegangen?
Man kann auch sagen, oder die Frage stellen, hat auch das Parlament die Spendierhosen an? Und zwar.
Immer.
Es wird ja gerade über das Budget debattiert und ein Thema ist natürlich die Entwicklungsgelder. Und jetzt ist es so, ich habe mir dort Zahlen angeschaut. Wir haben 2023 4,6 Milliarden Franken für Entwicklungshilfe ausgegeben. Jetzt, das ist wirklich alles, was darunter fällt. Konkret geht es jetzt eher darum, dass über die Entwicklungshilfe für einzelne Länder, Projekte, NGOs und alles debattiert wird. Und für das ist im Budget 2025 1,3 Milliarden vorgesehen. Das ist das, was der Nationalrat vorschlägt. Der Bundesrat hätte aber lieber 250 Millionen Franken mehr. Ein Grossteil von diesen Geldern geht natürlich an NGOs. Zu sagen, wie viel das ist, ist gar nicht so einfach. Die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, ist für das Jahr 2021 und das Jahr 2022. Dort hat man mit 27 verschiedenen NGOs Verträge gehabt. An die sind total 270 Millionen Franken geflossen. Man sieht also, auch beim Bund sind viel Gelder vorgesehen für die Entwicklungshilfe und das nicht einfach, wie wir gerade Lust haben, sondern das ist ein Ziel, das in unserer Verfassung steht. Maria, gib uns da Details.
Es ist nämlich, es steht in unserer Verfassung. In Artikel 54 ist es explizit genannt. Namentlich muss die Schweiz zur Linderung von Not und Armut in der Welt beitragen, zur Achtung der Menschenrechte, zur Förderung der Demokratie, zum friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage.
Also, ja. Man hat sich da nicht sehr wenig vorgenommen.
Ja, es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn ich mir Neujahrsvorsätze mache. Die sehen etwa ähnlich aus.
Also doch, unsere Aufgabe, die Welt retten in der Schweiz.
Ja, ich finde, es ist vielleicht ein bisschen gross gegriffen, aber die Verfassung, die gibt ja auch mal so ein bisschen mal eine Denkrichtung vor, wie das dort konkret aussieht. Das haben wir jetzt auch gerade in der Budgetdebatte gesehen. Das ist nachher sehr umstritten.
Das Ganze ist aber trotzdem nicht unbegründet, weil du hast nachgeschaut, es gibt auf der Welt ganz, ganz viele Menschen, die Hilfe brauchen.
Genau, es gibt Zahlen zu der humanitären Hilfe von der UNO und die zeigen, dass im Jahr 2024, im August, 311 Millionen Menschen weltweit auf humanitäre Hilfe sind angewiesen, also immer noch angewiesen sind. Und wenn man sich das anschaut, vor 5 Jahren war die Zahl noch merklich tiefer gewesen, nämlich 168 Millionen Menschen. Und das hängt natürlich eng damit zusammen, was die aktuelle Weltlage. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Krieg im Nahosten und Die Kriege und andere verschiedene Konflikte führen natürlich dazu, dass es viel mehr humanitäre Hilfe auf der Welt braucht. Aber es führt auch dazu, dass zum Beispiel 8% von der Hilfe eben in Kriegs- und Konfliktgebieten geleistet werden. Das heisst, es besteht ein grosses Risiko für die Leute vor Ort. Und etwas, was ich auch noch spannend finde, der Trend von der Hilfsbereitschaft, also zumindest finanziell, hat über die letzten 30 Jahre enorm zugenommen. Und zwar hat sie sich verzehnfacht. Und wenn man jetzt in den letzten Jahren anschaut, haben wir 2022 einen Peak erreicht. Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und jetzt ist es leicht wieder sinkend. Und man geht auch davon aus, dass es im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr wird sinken. Aber grundsätzlich, ja, die Welt will helfen und Geld zur Verfügung stellen, dass humanitäre Hilfe kann geleistet werden.
Entscheidend ja auch für die humanitäre Hilfe sind ja NGOs. Aber das Wort NGO, ich habe das Gefühl, alle reden darüber, aber wir sind uns nicht ganz einig, was mit einer NGO gemeint ist. Du hast dir mal da die Definition angeschaut.
Und Definition ist vielleicht auch nicht genau das, was wir jetzt darüber reden, aber Definition ist grundsätzlich, dass eine NGO eine Gruppe ist von Leuten, die ein gemeinsames Interesse vertritt, nicht gewinnorientiert ist und nicht von der Regierung oder von staatlichen Stellen abhängig ist. Also wenn man es ganz genau Wort nehmen will, ist auch der Fußballverein Breiterein, der ist auch, gehört auch zu der, sag mal, Definition NGO.
Was ist denn so der Fokus von diesen NGOs?
Also wir reden natürlich jetzt nicht über einen Fußballverein, sondern wir reden über die NGOs, wo man, glaube ich, so ein im Alltagsgebrauch auch mehr im Kopf hat. Und die allgemein eben sich für gesellschaftliche, soziale, kulturelle, umweltbezogene oder humanitäre Anliegen einsetzen. Zum Beispiel bekannte Organisationen sind Amnesty International, Greenpeace, WWF. Ich glaube, das sind so die Namen, wo wir jetzt auch kürzlich Post hatten daheim.
Die Frage ist doch, was ist denn die Aufgabe oder worin besteht die Arbeit von diesen NGOs?
Also das variiert natürlich stark von der Organisation abhängig. Es gibt NGOs, die vielleicht mehr zum Beispiel wie Greenpeace auf Aktivismus setzen, also die eben mit Öffentlichkeitsarbeit oder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam machen und so eigentlich ihre Ziele verfolgen. Es gibt aber auch zum Beispiel den WWF, der eher Verhandlungen und Zusammenarbeiten setzt und sagt, wenn du das und das machst, dann kannst du unser Logo auf dein Produkt tun. Und das Ziel ist eigentlich immer, man will etwas verändern in der Politik. Und das will man mit Lobbyarbeit oder mit anderen Methoden, aber das ist stark abhängig von der Organisation. Was auch gemacht wird, und das geht, glaube ich, oft manchmal ein bisschen unter, aber es werden Daten gesammelt und analysiert, also Forschungsprojekte. Und auch mit diesen Daten möchte man nachher eigentlich auf die Missstände aufmerksam machen und Lösungen für die Zukunft finden.
Du hast noch etwas Spannendes gefunden, dass das eben nicht nur dort aufhört, sondern bis auf die staatliche Ebene geht.
Ja, und zwar die NGOs teilweise auch Regierungen beraten. Also sei es bei der Erarbeitung von neuen Gesetzen oder sie arbeiten eng mit internationalen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen. Und sie unterstützen eigentlich die Regierung unterstützen mit ihrer Expertise. Und das ist natürlich oft Gegenstand von Kritik.
Die Expertise, die kostet natürlich etwas, das ist klar. Wie finanzieren sich denn so NGOs? Von wo kommt das Geld?
Natürlich, wie wir jetzt alle wissen, eben von der Post, wo wir jetzt auch nicht, sie werden nicht von der Post finanziert, aber eben, wir tun den Mitgliederbeiträgen oder durch Spenden kann man die Organisationen unterstützen, für die sie auch jetzt in der Weihnachtszeit stark weibeln. Aber es gibt natürlich auch staatliche Zuschüsse, wo die NGOs bekommen können.
Das Ganze befindet sich ja so ein bisschen in einem grösseren Rahmen, dass man von Wohltätigkeit redet. Und trotzdem ist es immer so ein bisschen ein Genusch, habe ich das Gefühl.
Ja. Also, um ehrlich zu sein, ja, immer noch ein bisschen im Genusch im Kopf, was jetzt genau was ist und wie organisiert. Ich glaube, wichtig ist, dass es wie NGOs gibt und zwischenstaatliche Organisationen. Und eben NGOs habe ich vorher gesagt, zum Beispiel Amnesty International oder eben zwischenstaatliche Organisationen. Das ist zum Beispiel wie das Hilfswerk UNHCR.
RWA.
Oder UNRWA, ja genau. Also das sind die zwischenstaatlichen Organisationen, die natürlich dann nicht mehr unabhängig sind vom Staat.
Ich habe die Post diese Woche bekommen. Es sind sicher zwei Briefe gewesen, die ich bekommen habe, mit so einem Spendenaufruf. Maria, spendest du Geld? Das ist jetzt eine lange Pause.
Wenn du so überlegen willst, soll ich jetzt echt ein Seich erzählen? Mhm. Wenn ich jetzt eine Fragebogen ausfüllen würde, nein, also ich muss sagen, da muss ich ehrlich sein, nein. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich würde mich nicht als Spenderin, als Grosszügige angesehen. Das hat aber durch mit meiner finanziellen Lage zu tun. Und ich glaube, etwas, wo ich mehr sage, Geld gebe oder noch eher Geld gebe, ist wirklich so direkt. Also zum Beispiel bei Bettler. Ich finde dort, ja, ich weiss auch nicht, dort betrifft es mich so direkt. Und das andere ist, wenn zum Beispiel irgendwelche Kinder kommen, kann man Leute oder so, dann kann ich einfach nicht Nein sagen. Also dort,
aber
ich weiss einfach noch, wie ich, als ich in die Schule bin, für die, ach Gott, was hat mich so hässlich, die Schokitaler, was ist das, Pro Juventute?
Ich weiss es auch nicht mehr, aber die musste ich auch verkaufen.
Genau, und schlussendlich ist es darauf rausgelaufen, dass ich natürlich die Schokitaler nicht verkauft habe. Und
Shame!
Ja, und am Schluss den Beitrag selber gezahlt habe, also respektive noch meine Eltern. Und das ist, also darum, dort bin ich, glaube ich, eher noch spendefreudiger, aber jetzt einfach irgendwo ein Abo oder eine Mitgliedschaft lösen, das kommt auch erst in Frage, wenn ich genug verdiene.
Aber weißt du, wenn ich mich so daran erinnere, ich habe das Gefühl, man hat uns in der Schule mega versucht mitzugeben, dass Spenden etwas Gutes ist. Eben,
es ist ja etwas Gutes.
Ja,
ich finde, der Gedanke an sich, der Gedanke, dass man, wenn man zu viel Geld übrig hat und damit etwas Gutes tun will, ich finde, das ist ein guter Gedanke. Und ich finde es so wertvoll, dass wir das wie auch von der Schule mitbekommen. Das, was wir jetzt darüber reden, ist, was passiert mit diesen Geldern? Das ist wie etwas anderes. Aber rein die Einstellung, der Wert an sich, da würde ich immer noch sagen, das ist eine gute Sache.
Bei mir war es wirklich so, als Kind, eben auch die Schokitaler, ich glaube, jedes Kind hätte die müssen irgendwann mal verkaufen. Und das andere ist, wir haben in der Primarschule zweimal das Theater aufgeführt und dann hat es eine Kollekte gegeben, oder? Wo dann die eigenen Eltern, die sich schon 90 Minuten von unserem unglaublich guten Theater haben müssen antun, nachher müssen wir ein 50er-Nötli so in Kollekte tun. Und dann haben wir zum Beispiel als Klasse dürfen entscheiden, an wen tun wir jetzt das Geld spenden. Und das ist so etwas, was mega geblieben ist, eben, dass du das in der Schule mitbekommst, oder? Dass es die Organisationen gibt und dass man denen kann Geld spenden.
Das, was ich sehe, es ist weniger, also kritische Gedanken gut ist der weniger mitgegeben worden. Das stimmt. Also, aber darum haben wir jetzt einen Podcast und reden heute über Kritik.
Ja, und Kritik ist bei mir dann wie erst ein bisschen später aufgekommen, wo ich wirklich sagen musste, da finde ich, ist irgendwo ein bisschen Grenzen erreicht. Wenn du in der Stadt aufwachst und du die Leute siehst mit diesen Ständen, gerade irgendwie an Weihnachten und Weihnachtszeit herum, wo dir sogar ein Spende-Abo antreiben, dass du jeden Monat zum Beispiel 50 Franken spendest. Und das habe ich dann wie so, ist mir irgendwann einfach mal zu viel geworden. Ich muss sagen, ich will da nicht mit 18, mit nicht meinem Geld irgendwie ein Abo lösen, dass ich da WWF 50 Franken pro Monat spende. Ich bin aber nicht ganz spendenlos geblieben. Und zwar, ich kaufe jedes Jahr bei der Stiftung Pro Lutra Weihnachtskarten. Und all die, die mich kennen, Otter sind meine absoluten Lieblingstiere. Und die Stiftung setzt sich dafür ein, dass der Fischotter wieder in der Schweiz angesiedelt wird. Darum bekommen alle von mir immer Otterkarten. Und das ist etwas, wo ich sage, mit dem komme ich gut klar. Wenn ich weiss, die Karte kostet viel weniger und du tust nachher den Beitrag aufrunden. Aber hey, ich habe etwas in der Hand und ich kann damit können zu der Wiederansiedlung vom Otter können etwas machen. Das ist geblieben.
Aber eine Karte habe ich also noch nie bekommen von dir. Also ich wollte mich jetzt öffentlich beklagen, dass ich noch nie eine Otter-Weihnachtskarte geschenkt bekommen habe.
Ja, das liegt an mir. Das liegt an mir, dass ich sie nicht so gerne schreibe, aber ich sie jedes Jahr ganz, ganz treu kaufe. Das, was aber immer mitspielt, ist natürlich die Frage vom schlechten Gewissen.
Ich glaube, das kommt vor allem jetzt, wenn du ein bisschen älter bist. Und ich habe vorher gesagt, der Gedanke ist gut. Oder? Der Gedanke von der Nächstenliebe finde ich einen wertvollen und wichtigen Gedanken. Aber was immer mitspielt und mitschwingt, ist auch, du musst. Also es ist nicht nur ein Dürfen, sondern es ist ein Sollen und ein Müssen. Es wird zu einer Pflicht erhoben, es wird zu einer moralischen Pflicht erhoben. Und schon nur, als ich zögert zum Antworten auf die Frage, tust du auch spenden? Ist automatisch auch in meinem Kopf gewesen, also ich kann jetzt nicht hier sagen nein. Was denken die Leute von mir, wenn ich jetzt sage nein?
Meine beste Antwort, letzte Woche hat mich einer gefragt, oder habe ich angesprochen auf der Straße, du siehst hilfsbereit aus. Ich völlig traumatisiert und no shit, ich einfach so, nein.
Nein. Ich glaube, die moralische Komponente, es gibt einen Philosoph, der wirklich sagt, also eigentlich sind wir verpflichtet dazu, alles Geld, das wir wirklich überflüssig haben, zu spenden. Also es ist der Utilitarismus und der Peter Singer ist eben so einer, der sagt, hey, du musst alles Geld, das du hast und übrig hast, eigentlich bist du moralisch verpflichtet, das zu spenden. Und das schwingt natürlich in dieser Debatte immer mit. Und wenn du Kritik äußerst an diesen NGOs, ist es automatisch schon gleich, also willst du diesen Kind nicht helfen? Also willst du diesen Menschen, die kein Haus haben und kein Essen haben, willst du nicht, dass die jetzt Essen haben? Und das ist natürlich man steht automatisch aus schlechten Menschen da, weil natürlich will man das. Die Frage ist auf die Art und Weise.
Vielleicht kann ich da ein bisschen die Meinung der Community einbringen, dass wir uns da nicht so alleine fühlen. Wir haben zwar wollen wissen, tünt ihr Geld spenden an NGOs oder andere Organisationen? Und Stand jetzt ist es so gewesen, dass 30% gesagt hat, ja, 70% das aber nicht gemacht hat. Und was natürlich da mitschwingt, und wir haben auch wollen wissen, ja, wieso denn nicht, oder überhaupt gibt es Zweifel, ob man Geld spenden soll und wenn man Geld spendet. Und das bei euren Rückmeldungen war klar, fühlen sich nicht alle so sicher, wenn sie Geld spenden oder die eben nicht Geld spenden. Es sind ganz klar Zweifel um.
Es sind ganz klar Zweifel um und ich bin froh, sind wir nicht allein mit dem. Also ich glaube, allgemein gibt es viel Zweifel, wo dort rum ist. Und manchmal gibt man etwas, weil jetzt halt Weihnachten ist. Und jetzt ist mir noch in den Sinn gekommen, wie das Buch heisst. Und ich muss es jetzt einfach noch anfügen. Das ist wirklich mein philosophisches Ich, das sonst nicht zufrieden ist. Das Buch heisst «Effizienter Altruismus». Und ich glaube, das passt auch gut zu dem, wo wir jetzt noch kommen. Von wegen Effizienz und wie effizient es die Spenden sind.
Ja, ich habe mir die Frage gestellt. Und das war auch einer von euren Zweifeln, oder? Ob das Geld dann auch effizient genutzt wird. Und eine Antwort auf das finden ist einfach gar nicht so einfach. Ich bin beim Bund nachschauen, mit eben all diesen Geldern, die wir ja für die Entwicklungshilfe zum Beispiel einsetzen. Und was der Bund macht, ist einfach Zahlen präsentieren, wie vielen Menschen hat man helfen können. 2016 sind die letzten Zahlen, die ich gefunden hat der Bund 8,4 Millionen Menschen in Notsituationen können erreichen, 1,2 Millionen Menschen beim Wiederaufbau unterstützen, 9 Millionen Menschen, davon mehr als die Hälfte Frauen und Mädchen, können den Zugang zu Grundbildung und Berufsbildung eröffnen. Es geht also wirklich darum, in der Effizienz, wenn man das anschauen will, wie vielen Menschen hat man können helfen.
Das finde ich interessant, dass das wirklich also verständlicherweise, aber eins der Hauptmerkmale ist, wo das so gemessen wird. Also es geht wirklich total auf Quantität und teilweise weniger auf Qualität. Und das, also eben, wie gesagt, verständlicherweise, weil man es ja viel weniger messen kann.
Ja, weil es sagt natürlich nichts über die Frage aus, wie effizient das Geld natürlich tatsächlich genutzt wird, oder? Man hat das Projekt X, man hat dort Geld investiert und so vielen Menschen können helfen. Aber die Frage bleibt immer offen, hey, hätte man mit einer anderen Massnahme doppelt so vielen Menschen können helfen oder wären die Franken besser eingesetzt gewesen? Das bleibt irgendwie ein bisschen verschleiert.
Das bleibt verschleiert. Das hat auch mit der Frage von der Transparenz zu tun. Und das ist etwas, was oft aufkommt, wenn man über NGOs redet, ist die Intransparenz. Also du hast selber gesagt, als du dich auf die Suche gemacht hast von diesen, sag mal, Auswirkungen oder vom Nutzen und wie viel Geld jetzt woher geflossen ist, da herrscht ja sehr viel Intransparenz. Und das schafft natürlich auch ein bisschen Misstrauen. Und wie du herausgefunden hast, teilweise auch zu Recht.
Es ist tatsächlich so, es gibt in diesem Business auch schwarze Schafe. Und versteht mich nicht falsch, wir reden jetzt über Kritik an NGOs. Wir reden vor allem über die, die auch etwas falsch machen. Es gibt ganz, ganz viele, die auch vieles richtig machen und sich wirklich wert sind, dass man die unterstützt. Aber ich habe mir auch ein bisschen mal die Fehltritte natürlich angeschaut. Und ich fange an mit einem Beispiel aus der Schweiz. Und zwar, mögen wir uns noch erinnern, Konzernverantwortungsinitiative. Dort war es so, dass Solidar Suisse, eben ein Schweizer Hilfswerk, die haben einen Rapport herausgebracht über Kinderarbeit auf Baumwollfeldern. Den haben sie aber genutzt für Werbung zu einem Ja zu der Konzernverantwortungsinitiative. Nur dafür, für die Kampagne, sind Gelder vom Bund verwendet worden, und zwar 24'000 Franken. Jetzt, das Geld hat Solidar Suisse natürlich nicht bekommen, um politische Kampagne zu machen, sondern es war halt zweckgebunden für ein Projekt. Und es ist auch so herausgekommen, dass die natürlich das Geld haben nachher müssen am Bund zurückzahlen. Aber das ist für mich gerade so ein Punkt, du spendest Geld für ein Hilfswerk und nachher brauchen sie es für politische Kampagne, wo doch für Zweckentfremdung in dem Sinn spricht.
Ja, und das hat ja genau damit zu tun, also ist eine Kritik, die immer wieder aufkommt, dass wenn nachher die NGOs Politik machen, oder? Und dort, du kannst dafür sein, dass die Kinder, die auf diesen Feldern müssen arbeiten, dass die, also allgemein, dass die nicht mehr müssen arbeiten, mhm, und du kannst für das Geld spenden, aber du kannst gegen die Konzernverantwortungsinitiative sein. Und das ist ja genau dort, wo es ein bisschen zwei, also wo viele Leute sich nachher als Hemmungen haben, Geld spenden, weil sie sagen, wir wollen diese politische Aktion dann wieder nicht unterstützen. Vor allem, also öffentliche Gelder gesprochen werden, das ist natürlich ein No-Go. Und vielleicht um da ein bisschen Klarheit zu schaffen, warum geht es nicht? Das liegt im System, wie NGOs funktionieren. Und die funktionieren im Projekt. Das hat sich so ein bisschen etabliert, dass eigentlich NGOs die Projekte in Projekt denken. Und dann gibt es wie einen Markt von Projekten. Und das beste Projekt bekommt dann nachher Geld über. Und das kann dann nachher durchgeführt werden. Und das ist aber spezifisch an das Projekt gebunden. Und darum ist es auch sehr schwierig teilweise, wenn sie sich politisch einsetzen wollen, dass man nachher fast kein Geld findet für die politische Aktion, aber eben für, sagen wir mal, Dienstleistung oder Hilfsprojekt, dort ist es weniger ein Problem. Und wenn das getrennt werden muss, führt das zu Schwierigkeiten bei verschiedenen NGOs.
Der andere Punkt, der natürlich auch mitspielt, ist, ich kann in der Recherche herausgesucht, was dann die Leiter von diesen NGOs verdienen. Und es ist ja so, dass man bei WWF 180'000 Franken im Jahr verdient, bei der Caritas sogar 230'000. Und das ist natürlich schon eine Frage von, wird mein Geld effizient ausgenutzt oder wieso muss der von der Caritas 230'000 verdienen?
Aber das ist schon die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ich finde es interessant, man hat ja eben Non-Profit-Organisationen. Und wie viel ist eigentlich angemessen, dass man sich selber auszahlt, wenn man sagt, man ist eine Non-Profit-Organisation?
Eva, und dann schwingt bei mir halt immer so der Gedanke mit, eben wenn jetzt der Caritas etwas spendet, dass ich da den Lohn zahle vom Direktor oder der Geschäftsleitung, wo irgendwie so ein bisschen einen faden Beigeschmack hat.
Ja, weil es ist genau, du hast ja nicht für das Geld gespendet, das ist, glaube ich, der Punkt. Du hast ja den armen Otter helfen in der Schweiz, oder?
Richtig, Richtig. Ich will den Otter helfen. Ich würde sagen, lass uns noch zu weiteren Kritik kommen. Und das Ganze ist ja, Hilfsorganisationen oder auch NGOs, die haben ja so die Idee, sie wollen das Problem angehen, sie wollen das im Endeffekt vielleicht nicht unbedingt lösen, aber so weit lösen, dass es sie nicht mehr braucht.
Genau, eine Verbesserung von eben, das ist ja ein Projekt, das sie denken, oder?
Es ist schwierig, wenn du einen Job machst oder eine Organisation hast, wo der Zweck grundsätzlich wäre, sich selber unnötig zu machen oder nicht mehr, dass man nicht mehr auf die angewiesen ist. Es ist für mich so ein bisschen, das eine widerspricht dem anderen.
Weißt du, was das mich das erinnert? An das Gleichstellungsbüro. Also das ist ja auch eigentlich so eine, also das ist in der Schweiz ja auch Teil von der Verwaltung, wo nicht denken, die arbeiten ja sich, um sich selber abzuschaffen. Also die Idee wäre, dass es das Gleichstellungsbüro irgendwann nicht mehr bräuchte. Und jedes Jahr wird es ja wieder schlimmer.
Ja.
Und das ist ja etwas, wo ich auch in der Recherche beobachtet habe. Und mir ja gesagt, ich will immer über die positiven Sachen reden. Wir wollen hier nicht nur Kritik rausholen und sagen, was alles schlecht ist, sondern sagen, okay, was ist gut gelaufen. Und uns ist es wirklich schwierig gefallen, positive Ergebnisse zu finden, weil überall, vor allem wenn man natürlich mit humanitärer Hilfe, dann hört man nur, wie unglaublich schlimm das ist.
Aber das ist, ich glaube, gerade wenn es darum geht, dass so viel Geld gesprochen wird, muss man wirklich genau anschauen. Also du kommst nicht drum herum und es ist unser Geld. Wir müssen genau anschauen, dass das für das gebraucht wird, was ist. Und im Endeffekt soll es ja sein, dass die Organisationen nicht braucht. Aber Maria, du hast auch ein bisschen herausgefunden, dass es eher zum Gegenteil kommt.
Genau, und zwar ist es so, dass es sehr oft passiert, dass durch die Hilfe, die sehr gut gemeint ist und wo denken wirklich mit guten Intentionen und ehrwürdigen Intentionen dahinter gegangen wird, man möchte diesen Menschen zum Beispiel vor Ort helfen, dass es aber dann im Endeffekt das Gegenteil passiert. Und ich habe ein Beispiel gefunden, um jetzt da auch wieder ein negatives Beispiel zu nehmen, aber das ist Haiti. Und ihr mögt euch alle noch erinnern, 2010 hat es ja dort ein schreckliches Erdbeben gegeben, das wirklich die ganze Hauptstadt ist einfach zerstört worden. Und infolgedessen ist eine riesige Spendenaktion gestartet worden, weltweit, wo 10 bis 14 Milliarden Dollar für einen Wiederaufbau sind gesammelt worden.
Was hat das gebracht?
Genau. Und was hat das jetzt gebracht? Also, man hat wirklich Schulen aufgebaut, man hat Spitäler und Infrastruktur können schaffen. Doch, wenn man sich heute anschaut, Stand jetzt, ist der Staat wirklich von der Korruption, von der wirtschaftlichen Leistung her. Es herrscht eigentlich Anarchie, es ist Stillstand. Und sogar Politiker vom Land selber sagen, hey, it's a failed state. Also es ist eine absolute Katastrophe. Immer noch, das hat damit zu tun, dass der Ort immer wieder von so, sag mal, Naturereignis erschüttert wird. Das ist natürlich hinderlich. Aber es hat auch, wenn man sich überlegt, damit zu tun, dass die Gelder nicht dorthin geflossen sind oder nicht in dieser Effizienz genutzt worden sind, dass man das Land wieder hat können aufbauen. Und ich glaube,
wie war es denn mit den NGOs dort in dieser Zeit? Ich mag mich erinnern, unglaubliche Solidarität. Jeder hat wollen helfen und trotzdem schauen wir zurück und es hat nicht funktioniert.
Also das ist sehr interessant zu beobachten. Ich glaube, ich bin jetzt nicht genau in den Zahlen, aber es hat um die paar hundert NGOs gehabt dort. Und nach dem Erdbeben waren es um die 40'000 Nichtregierungsorganisationen, die damals vor Ort, also wo dort waren, um zu helfen. Und jeder Einzelne hat zwar eigentlich die Arbeit geleistet und hat Hilfe geleistet, aber es ist also jemand, der vor Ort war, also Katja Maurer von Medico International, die hat gesagt, es war völlig unorganisiert gewesen. Jeder hat einfach nach seinem Interesse gearbeitet und die Zusammenarbeit mit anderen NGOs, die es ja genug hatte, hat null funktioniert. Und das hat einfach dazu geführt, dass eben Schulen jetzt heute noch leer stehen oder ganze Gebäude einfach nicht bewohnt sind, weil die Leute vor Ort nicht sie eingebunden worden in die Hilfe, sondern man hat denen einfach zum Beispiel das Essen gegeben. Aber das hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Bauern oder die Landwirte vor Ort nicht mehr ihre Produkte können verkaufen konnten. Und sie sind unglaublich abhängig geworden von diesen NGOs. Und schlussendlich ist also das Land ist heute wahrscheinlich nicht besser zu Weg als noch 2010. Das, was nicht berücksichtigt wird oder nicht genug bedacht wird, ist echt der Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist ja die ganze Idee dahinter. Also wir haben es eben vorher angesprochen. Und die Schuld wird nachher oft, jetzt so in Haiti, wird bei den Haitianern gesucht und nicht gefragt gestellt, was haben wir vielleicht falsch gemacht in dieser Situation.
Zusammengefasst können wir Kritik vielleicht so sagen, es ist sicher zu wenig transparent herum, auch eben zu wenig Unabhängigkeit natürlich, dass die Bevölkerung vor Ort kann über die Hilfe entscheiden und man hilft ihnen, sich selber zu helfen. Natürlich die Frage der Effizienz, die da ist. Und im Endeffekt auch vielleicht in die Rechenschaft. Hat man wirklich etwas Gutes gemacht? Im Endeffekt.
Und ich glaube, etwas, was wir jetzt auch noch ansprechen, ist also die politische Verantwortung. Auch. Teilweise wird die ja ein bisschen von sich geschoben. Und gerade bei den Hilfswerken ist das ja auch eine Kritik, die immer wieder angebracht wird, dass man dort, man sagt, man hilft nur, aber politisch übernimmt man keine Verantwortung, Stichwort UNRWA.
Man steht natürlich als Hilfsorganisation immer in einem politischen Kontext. Mhm. Das kann man einfach nicht negieren. Und du hast ein spannendes Beispiel herausgesucht, wo man eben die politischen Komponenten diskutieren könnte.
Ja, das ist das Beispiel Griechenland. Und dort ist ja vor 4 Jahren ein Asylzentrum abgebrannt, respektive es ist abgebrannt worden, also Brandstiftung. Und man sagt heute, das ist eigentlich so ein bisschen das Versagen, dort wird es eigentlich das Versagen von der europäischen Flüchtlingspolitik. Warum? Weil also noch heute, obwohl dort eben jährlich Gelder und Hilfsgelder von der EU in Milliardenhöhe in das Asylzentrum dort reinfließen, respektive auf Griechenland für die ganze Migration und Asylproblematik, sich einfach nichts an der Lage vor Ort verändert. Also es fehlt dort immer noch an sanitären Grundversorgungen, an Essen. Da fragt man sich eben, wo geht das Geld her? Und es gibt die Vermutung, dass es im Interesse liegt von Griechenland, aber auch von der EU, dass das Asylzentrum in so einem schlechten Zustand bleibt aus Abschreckung. Und es ist natürlich eben ein politisch motiviertes Interesse. Und die Hilfswerke, die tun insofern das natürlich unterstützen, indem sie das Lagersystem weiter unterstützen.
Sie tun es also in dem Sinn aufrechterhalten, oder, das Lagersystem. Und dann wäre ja die Frage, wäre es nicht gerade Ihre Aufgabe, das Ganze zu kritisieren?
Ja, und wie könnte man das machen? Zum Beispiel eben mit rechtlichen Mitteln. Also dort werden Menschenrechte verletzt und die NGOs könnten die Leute zum Beispiel eben ermächtigen, dass sie ihre Rechte geltend machen. Doch das passiert nicht. Und warum? Das hat einen einfachen Grund, weil die NGOs dort müssten sozusagen klagen, entweder gegen Griechenland oder gegen die EU. Und wenn sie das machen würden, dann würden sie eigentlich gegen also ihre eigene Existenzgrundlage kämpfen.
Man würde sich in die eigene Hand beissen. Ja. Also in die Hand, wo es Geld gibt.
Genau. Und also ich muss sagen, vielleicht an dieser Stelle, es ist durch schwierig, in so einer Situation zu sagen, wir helfen gar nicht mehr. Weil also ich glaube, dort würden wirklich viele Menschen würden sterben, weil es einfach keine Hilfe und gar nicht mehr gibt. Und gleichzeitig tut man zu diesem System beitragen. Und das ist natürlich, dort entziehen sich die Entwicklungshilfe der politischen Verantwortung.
Ja, man sieht das ja, ich meine, man sieht das ja auch in Syrien oder eben im Gazastreifen. Jetzt gerade das Beispiel Syrien. In dem Moment, wo du natürlich Hilfeleistung machst, damit die Bevölkerung, damit es ihr besser geht, tust du das System, das bis jetzt war, den Assad unterstützen. Du unterstützt ein autoritäres Regime, in dem du Zustände in so einem Land verbesserst und er nicht muss Verantwortung übernehmen muss. UNRWA natürlich, wo du genau das Beispiel hast, wo wir ja wissen, mit dem 7. Oktober oder auch, dass die Hamas natürlich die zivilen Bauten genutzt hat und. Und das ist irgendwo schwierig zu sagen, dass du nicht in dem politischen Kontext agierst, wie du tust es in einem gewissen Rahmen. Es ist einfach eine Frage, wahrscheinlich eine philosophische. Musst du helfen um jeden Preis oder irgendwann mal sagen, das, was wir damit parallel unterstützt, nicht kann weiter unterstützt werden.
Ich habe ein interessantes Zitat gefunden oder eine spannende Aussage von Ralf Südhoff vom Center of Humanitarian Action. Und er sagt, wenn man die humanitären Werte und Prinzipien ernst nimmt, dann darf man sich die Frage gar nicht stellen, sollte ich helfen oder nicht, sondern es ist immer, wo kann ich helfen und wenn ich helfen kann, wenn es eine Notsituation gibt, dann muss ich dort helfen. Und das auch, wenn man es politisch instrumentalisieren
kann. Wenn wir gerade beim Thema helfen sind und wie. Über etwas haben wir noch nicht geredet. Klar, es gibt die Entwicklungsgelder, die wir zahlen, aber es ist eine Tatsache, dass ganz, ganz viel Geld von Migranten, zum Beispiel in der Schweiz, dann in ihre Heimatländer fließen. Und weltweit redet man von 700 Milliarden, wo davon 550 Milliarden in Entwicklungsländer gehen. Und die Zahlungen von Migranten, die Geld in ihre Heimatländer schicken, die können bis zu 30% vom BIP ausmachen. Gemäss UNO sind sogar 800 Millionen Menschen von diesen Zahlungen abhängig, dass sie eben das Geld brauchen. Jetzt in der Schweiz ist es so, es sind über 8 Milliarden Franken und wir sind da ziemlich Spitzenreiter. Wir sind auf Rang 4, wenn man da den Ländervergleich anschaut, zum Geld eben von Migranten ins Ausland schicken. Und jetzt, abgesehen davon, über die Diskussion, zahlen wir genug, muss man sich natürlich bewusst sein, das ist eine direkte Hilfe. Also direkter kann das Geld bei den Leuten in ärmeren Regionen nicht ankommen.
Ja, das ist ja etwas, was im Denken von der ganzen Entwicklungshilfe sich ja enorm verändert hat. Also früher war es sehr so, ja, wir müssen dort hergehen und eben die ganze Infrastruktur aufbauen und diesen Leuten helfen, so in dem Sinn. Und einfach Geld schicken, das nützt nichts.
Mhm.
Und heute ist es ja so, dass es eben Studien gibt, die genau zeigen, dass das eigentlich das Effizienteste ist. Weil du tust die Person selber, die in Not ist, kann darüber entscheiden, für was sie das Geld braucht. Ist es jetzt für Essen oder ist es für etwas Medizinisches? Und so kannst du wie viel spezifischer auf Bedürfnisse der Leute vor Ort eingehen. Und eben, es gibt eine Studie, die das belegt, was du jetzt gesagt hast, dass eben nur 2% der Gelder direkt an Organisationen vor Ort gehen, also von den Spenden. Und dabei wäre eben genau das, was es braucht. Also lokale Hilfe, also abseits von den grossen Organisationen, leisten 90% von dem, was die Menschen vor Ort eigentlich brauchen. Und das ist, glaube ich, das Umdenken, das noch nicht durchgedrungen ist. Und ich verstehe das auch, wenn man sagt, wir streichen Entwicklungshilfsgelder.
Schock.
Bist du eigentlich ein Monster.
Mhm.
Und dass man dort wieder sagt, wir müssen die Leute, dass sie wirklich, und ihnen auch das, weißt du, das gleiche Beispiel in Haiti, die Leute sind einfach für dumm gehalten worden. Sagen, ja, wir wissen genau, wie wir es müssen machen und die können das nicht. Es ist so eine,
und noch dankbar sein dafür, bitte.
Und dann, genau, und er noch dankbar sein für all das. Und ich glaube, das ist, da komme ich wieder, das ist ein bisschen die Überlegenheit, die wir manchmal auch an den Tag legen aus Westen.
Das heisst, wir bräuchten das Umdenken, wie wir wollen Not auf der Welt lindern.
Ja, das denke ich. Also, ich finde, Haiti ist eines von diesen Beispielen, wo mich sehr fest überzeugt hat, dass es nicht in jedem Fall funktioniert und vor allem geht, wenn es um Entwicklungshilfe geht. Ich glaube aber wichtig, vielleicht zum Abschluss von dieser Diskussion. Wir haben jetzt ausführlich über die Kritik geredet. Ich finde, die Kritik ist sehr berechtigt und es ist wichtig, dass man darüber redet, dass man etwas verändern kann. Aber grundsätzlich würde ich nie davon abrücken, dass Hilfe absolut notwendig ist. Und dass der humanitäre Gedanke, wie es sogar in unserer Bundesverfassung steht, grundsätzlich ist und wir den ja nicht dürfen aufgeben. Wir müssen uns einfach überlegen, wie wir die Hilfe neu gestalten. Und zwar so, dass sie dann wirklich auch den Leuten vor Ort helfen.
Das sind besinnliche Schlussworte.
Gami, merci vielmals für die angeregte Diskussion. Ich danke auch euch da draussen, die zugelassen haben. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf unseren Instagram-Kanal, wo wir verlinken, oder auch auf redaktion@nebelspalter.ch. Das war es mit Nebelspalterinnen. Tut uns unbedingt hoch bewerten, euren Freunden empfehlen und vor allem schaltet nächste Woche am Dienstagmorgen um 6 Uhr wieder ein.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.